In der Fastenzeit geht's mir besser.
Der Leib ist viel leichter. Die Gedanken sind viel, viel reiner.
Ich fühle mich leichter, beweglicher, geschmeidiger, weicher.
Manchmal hat man Hunger, aber man hat auch Hunger, nachdem man gut gegessen hat. Es kann sein, dass nach 2 Stunden man kriegt wieder Hunger und muss noch 3 Stunden bis zum Abendessen warten.
Dass es immer eine Freude war, dass es immer was Besonderes war.
Es ist nicht nur das Essen, sondern auch Dinge wie man miteinander umgeht, wie man die Welt sieht, was man denkt.
Dass wir miteinander erzählen, dass wir Kerzen anzünden.
Kerzen anzünden.
Als eine stille Zeit eher erlebe ich. Also eine Zeit, wo man versucht, diese Glut unter die Asche nochmal zu suchen und zu finden.
Das große Fasten. Über die Zeit der Umkehr in der orthodoxen Kirche. Perspektiven von Stefanie Jeller.
Mittwochabend in der rumänisch-orthodoxen Kirche in Wien-Rudolfsheim. Der Priester schwingt das Weihrauchfass durch den Kirchenraum. In gedämpftem Licht schimmert das Gold der Ikonen.
Das Fasten, das Gebet, die Demut, das Wachen, unser Herz für den Herrn.
Ein Hymnus mit dutzenden Strophen wird gesungen, gedichtet hat ihn der heilige Andreas von Kreta. Alles in dieser Feier stimmt den Menschen darauf ein, in sich zu gehen, umzukehren und zu fasten.
Sei nicht entmutigt, wenn die Versuchung über die gestorbene Fastenzeit mit der Hilfe des Herrn kannst du den Feind durchfasten und beten besiegen.
Johann Moger ist der Priester der orthodoxen Antoniuskirche. Wir sind zu Besuch gleich nebenan im Pfarrhaus bei seiner Frau und den 3 kleinen Kindern.
Also in der Früh essen wir nicht mehr Müsli, wir essen einfach andere Sachen. Heute war es Brot mit Marmelade.
Ich habe Marmeladebrot und noch Käse.
Für die Kinder ist noch nicht die Fastenzeit angekommen.
Patricia, die Ehefrau von Johann Moger.
Also es gibt im Kühlschrank alles, was sie normalerweise auch essen dürfen. Und wenn sie selbst entscheiden, wir wollen das nicht mehr, wir wollen wie ihr das machen, dann ist für sie die Möglichkeit, dass sie das machen zusammen mit uns.
Das große Fasten bedeutet vor Ostern 7 Wochen lang auf Fleisch, aber auch auf alle anderen tierischen Produkte, Eier, Milch, Käse zu verzichten. Man isst also vegan.
Bei uns in der Familie viele verschiedene Suppenarten. Genau, was der Raphael nicht so gerne hat, weil es überall Suppen.
Heute war es Linsensuppe, ja.
Heute gab es dann neben Salat, also Blättersalat gibt es immer. Und dann, es war so ein Tofu mit Kokosmilchsoße und Curry
Reis.
Die Ernährung während der 7 Wochen vor Ostern ist für die Familie Moger nichts Außergewöhnliches. Sie essen auch sonst wenig Fleisch und
dadurch, dass während des Jahres auch sehr viele andere Fastentage da sind, also mittwochs und freitags jede Woche, dann 6 Wochen vor Weihnachten, dann im Juni noch 2 Wochen, dann im August. Ist Fasten jetzt nicht sozusagen jetzt das Ereignis vor Osten oder jetzt kommt was Schwieriges auf uns zu, sondern es gehört eher zu einer eher abwechslungsreichen Ernährung.
Ans Fasten sei man gewöhnt. Beinahe das halbe Jahr ist Fastenzeit. Abnehmen würde man dadurch aber nicht.
Also vom Gewicht her bin ich immer stabil.
Ich nicht unbedingt, weil ich gerade schwanger bin. Daher ich faste gerne noch weiter mittwochs und freitags, aber ansonsten esse ich auch Milchprodukte und so.
Zur Fastenzeit gehört bei orthodoxen Gläubigen auch eine besinnliche Stimmung zu Hause. Patricia hat das in ihrer Kindheit in Rumänien von den Großeltern mitbekommen.
Dass es immer eine Freude war, dass es immer was Besonderes war. Also es war nicht eine Strenge oder irgendetwas, was einem leid tut. Oh, es kommt jetzt diese Fastenzeit, wo wir das oder das nicht dürfen, sondern diese Großeltern haben das so schön gemacht. Die Kerzen haben geleuchtet oder diese Öllampe war öfters als normalerweise angezündet oder irgendwie, wie sie sich miteinander verhalten haben. Oder es war schön.
Das möchte sie auch ihren Kindern weitergeben.
Dass wir lesen, dass wir singen, dass wir miteinander erzählen, dass wir Kerzen anzünden. Also Kerzen, das ist sowieso bei uns ein...
Kerzen anzünden.
Kerzen anzünden, das mag die Anastasia sehr.
Und natürlich in die Kirche gehen.
Fasten ist in der orthodoxen Kirche vorgeschrieben. Doch es bleibt immer die Entscheidung des Einzelnen, wie und wie viel er fastet. Claudia, Liliana und Dana, drei Frauen aus der rumänischen Antoniusgemeinde, erzählen.
Ich versuche, keine schlechten Gedanken oder Gefühle zu haben. Ich versuche, mehr empathisch zu sein und die anderen Leute besser zu verstehen.
Ich habe mir vorgenommen, immer mehr auf Kaffee zu verzichten. Während dieser Fastenzeit wünsche ich mir auch mehr zu beten, mehr auf die Bedürfnisse der anderen zu schauen.
In der Fastenzeit geht es mir besser. Ich faste seitdem ich, weiß jetzt nicht, 20 bin. Wenn man in Rumänien in der kommunistischen Zeit gelebt hat, ja, wo es überhaupt nichts gegeben hat, sozusagen Veganes in dieser Sinne, ja, und Gesundes. Also hier ist es überhaupt kein Problem. Das Essen ist überhaupt kein Problem. Das ist das Letzte, das Essen. Das Problem ist, was nicht in den Mund gegeben wird, sondern aus dem Mund kommt. Also früher war ich natürlich sehr schwungsvoll und habe mir große Aufgaben genommen. Die erste Woche war nur Wasser und Brot oder nur Rohkost oder, weiß ich nicht, nur nach 3 Uhr essen. Im Moment bin ich ein bisschen mit mir geduldiger, sagen wir. Vielleicht bin ich älter geworden. Also die Hälfte des Tages ist Rohkost und dann nehme ich doch was Gekochtes in den Mund.
Strenger als normale Christen fasten die Mönche in der orthodoxen Kirche. Für den Mönch sollte das ganze Leben ein Fasten sein, sagt Pater Bartholomäus, der zum orthodoxen Kloster St. André im Burgenland gehört.
Als Mönche unterschieden wir mehrere Phasen der Fastenzeit. Wir reden über eine erste Phase, wenn man sich von den tierischen Produkten sich verzichtet. Danach kommt die zweite Phase und diese Phase ist viel wichtiger, sowohl für die Christen als auch für die Mönche. Und zwar, so wie sich man von den Lebensmitteln sich verzichtet, so muss man weiter sich von den bösen Gedanken, von den Sünden, von den Leidenschaften, von den schlechten Emotionen auch sich verzichten, ja. Und dann kommt noch eine Phase, die letzte, welche auch unser Ziel ist, und zwar, man geht nicht mehr mit dem Verzichten nach vorne, sondern man fokussiert sich auf die Liebe, man lässt die Liebe heranwachsen. Ich kämpfe heftig bei der ersten Phase.
Für Mönche kann Fasten auch den vollkommenen Verzicht auf Nahrung bedeuten, erzählt Pater Bartholomäus. Umso mehr werde gebetet.
In den ersten 3 Tagen wird von Brot und von Wasser gefastet. Das heißt, weder Brot noch Wasser. Nichts. Nur Gebet. Ja. Das ist für die Anfänger, für die Vorangeschrittenen jetzt bis zum 7 Tage. Ich kenne solche Fälle in Rumänien, in Griechenland, in Serbien. Mönche mit viel Erfahrung, welche 7 Tage fasten. Wir nennen das Schwarzfasten. Also man darf überhaupt nichts essen. Und mittwochs, montags und freitags essen wir nur einmal im Tag. Wir versuchen auch von Öl zu fasten. Das heißt, wir essen Speisen mit Öl nur am Wochenende.
Und wie geht's Ihnen momentan?
Sehr gut. Danke.
Pater Bartholomäus muss nicht so streng fasten wie seine Brüder, weil er außerhalb des Klosters arbeitet als Religionslehrer.
Aber ich muss sagen, dass meine Mitbrüder haben bildhaft gefastet. Heute waren die Armen fast am Boden. Heute haben wir auch die erste Liturgie gefeiert. 2 von denen waren fast am Ende ihrer Kräfte, aber es ist gut. Also sie haben diese Prüfung erfolgreich bestanden. Heute Morgen haben wir ein paar gekochte Früchte gegessen und es wird noch etwas am Mittag und danach bis morgen wieder nichts.
Man müsse das Fasten einfach einmal ausprobieren, rät er. Das Beten fühle sich dann ganz anders an.
Der Leib ist viel leichter. Die Gedanken sind viel, viel reiner, viel klarer. Man kann ruhiger beten, die Sinne, sozusagen die 5 Sinne sind viel ruhiger. Man kann sich viel besser auf das Gebet konzentrieren, auf die Anwesenheit Gottes, ja.
Ich muss persönlich dann die Menschen eher bremsen,
sagt der Priester Johann Moger.
Zu sagen, vielleicht ist es doch zu viel für dich. Manche sagen, geben Sie mir den Segen, dass ich dann
nichts essen.
Ja, nichts esse oder gar kein Öl mehr essen, wie im Kloster. Ja, da sage ich, es ist zu viel. Was ist der Sinn dahinter? Bei uns in der orthodoxen Kirche ist es so, dass für die Menschen, die in die Kirche kommen, muss man als Priester eher als Bremsfaktor fungieren.
Es gibt viele Ausnahmen vom Fasten. Wer auf der Baustelle arbeitet, ältere Menschen oder wer keinen Zugang zu veganem Essen hat. Wenn jemand sagt, ich schaffe das nicht, ich versuche es aber eine Woche lang, dann sei es wichtig, geduldig zu sein, sagt der Priester.
Man muss eben diesen Prozess als Priester, als Beichtvater ernst nehmen und auch würdigen und nicht auf die Beachtung einer äußeren Regel schauen. Und da ist jeder Einzelfall sehr unterschiedlich.
Viele, viele Gespräche führt Johann Moger in den 7 Wochen vor Ostern mit den Menschen seiner Gemeinde. Beichtgespräche, geistliche Begleitung. Da geht es dann auch um den Hunger nach seelischer Nahrung. Für den Priester ist die große Fastenzeit eine der intensivsten. Und das bekommt die Familie zu spüren.
Nicht nur, weil es so viele Gottesdienste sind, sondern auch, weil extrem viele Menschen beichten. Ja? Und daher bleibt der Papa für die Beichten immer stundenlang am Abend, bis spät in der Nacht.
Das bekommen Sie dann mit. Also genau. Das ist etwas, was Sie dann natürlich mitbekommen.
Schlafst du dann schon, wenn dein Papa heimkommt?
Eigentlich manchmal schon, aber manchmal bleibe ich auch wach, bis er kommt.
Heute wird es wieder spät werden. Die Feier in der Kirche dauert bis nach 9 und dann beginnen die Gespräche. Ich habe auch eine Frage an Johann Moger. Kann man denn Gott milde stimmen mit dem Fasten?
Ich glaube, Gott muss man nicht milde stimmen. er ist mild von sich aus. Also wir haben einen barmherzigen Gott und wir fasten nicht, damit wir in Gott etwas auslösen. Im Gegenteil, damit wir Gott in uns wirklich entdecken, aber die Begegnung mit den Menschen ist in Gott immer da. Also das Angebot, mit den Menschen zusammenzukommen, ist seitens Gottes immer vorhanden.
Das große Fasten. Den 7 Wochen geht eine Vorbereitung voraus, die Woche der Milchspeis, in der bereits auf Fleisch verzichtet wird. Im Gottesdienst fängt die Vorbereitung auf Ostern bereits 10 Wochen vorher an, also nicht lange nach Weihnachten und dem Fest der Taufe Jesu, der ja danach 40 Tage in der Wüste fastete. Die große Fastenzeit selbst beginnt mit einer Feier am Sonntagabend, in der die Gläubigen einander um Vergebung bitten. Es kommen in der Fastenzeit mehr Menschen als sonst zu den Gottesdiensten, sagt Johann Moger. Die Kirche ist dunkler und die Feiern sind schlichter. Etwa mittwochs, da wird Brot verteilt, das bereits am Sonntag vorgeweiht wurde. Dana Probst aus der Antoniusgemeinde möchte keine dieser Feiern versäumen.
Das Erste ist, dass wir zusammen sind. Das finde ich so schön und ich spüre das. Also ich freue mich so sehr, wenn ich mehrere Stimmen auf einmal höre und wenn wir ein Gebet zusammen sagen. Wenn eine Kirche in einem ist, ja. Zum Beispiel die Liturgie der vorgeweihten Gaben. Das ist was Besonderes. Diese Stille ist was Besonderes in dieser Liturgie. Und wünsche ich mir über das ganze Jahr, das immer wieder zu erleben. Ich sehne mich nach diesen Gottesdiensten von Fastenzeit.
Das ist eine Zeit des Verinnerlichens, als eine stille Zeit eher erlebe ich sie. Also eine Zeit, wo man versucht, diese Glut unter die Asche nochmal zu suchen und zu finden.
Das große Fasten, das ist die Zeit der Umkehr, der Buße und der Reue.
Dorthin ist ein langer Weg und das ist nicht leicht. Wir sind sehr weit entfernt von was Reue betrifft und bedeutet.
Aber was ist Reue, Dana Probst?
Ja, es ist weich werden, finde ich. Weich von Gott werden und nicht mehr so starr und stark und ich, ja. Weniger und weniger ich, damit ich Gott Platz mache. Das ist schwer. Ja, ich weiß nicht genau. Manchmal geht es besser, manchmal ist es schwieriger.
Das Fasten könnte dabei helfen. Das jedenfalls ist seine Funktion. Es kann auch helfen, zu glauben, so erzählt der rumänisch-orthodoxe Mönch Pater Bartholomäus.
Ich erinnere mich an einen geistlichen Vorschlag eines bekannten orthodoxen Beichtvaters. Einmal kam zu ihm ein Mensch, der viele Zweifel im Glauben hatte. Er glaubte nicht so, dass Engel gibt, Gott, Dämonen und so weiter. Und der Beichtvater hat ihn beraten, eine Woche zu fasten, ein bisschen strenger. Und nach einer Woche werden sich alle diese spirituellen Kräfte von alleine bei ihm anmelden. Ja? Er wird merken, dass es gibt auch eine spirituelle Welt. Jesus hat selbst gesagt, dass manche Dämonen können nur durch Fasten und Gebet ausgetrieben werden. Ja? Also wer Zweifel im Glauben hat, würde ich ihm sehr gerne eine Woche Fasten empfehlen.
Sagt Pater Bartholomäus. Der Priester Johann Moger ergänzt, Fasten müsse immer in Freiheit geschehen.
Ich würde jeden abraten, in Zorn zu fasten oder nörgelisch oder wie auch immer. Ich faste, weil ich jetzt fasten muss. Da würde ich sagen, besser faste nicht als traurig zu fasten. Also ein Fasten, der nicht befreit, ist dann fehl am Platz.
Das große Fasten hat ein Ziel, das Osterfest, das Fest der Auferstehung Jesu Christi und das Hoffen auf eine Rettung aus dem Tod.
Die ganze Fastenzeitbemühung ist für mich nur dann sinnvoll, wenn ich immer, auch bei dieser sehr kleinen Entscheidung, was ich heute esse und was ich nicht esse, wofür mache ich das, warum mache ich das überhaupt? Und dieser Weg auf Ostern hin, dieser Weg auf die Auferstehung hin, ist das, was mich jetzt schon prägt.
Sagt der Priester Johann Moger. So wird das Fasten in der Karwoche und in den letzten Tagen vor Ostern intensiver, die Gottesdienste häufiger und die Kirchen voller.
In allen Gottesdiensten kommt irgendetwas von diesem Schimmer der Hoffnung, der Auferstehung mit hinein. Selbst am Karfreitag, wir lesen dann ganz am Ende diesen Schluss schon eigentlich das Ostevangelium. Da ist eigentlich der Orthodoxe vielleicht doch anders als der westliche Christ immer im Bewusstsein getragen, dass Christus schon auferstanden ist.
Das große Fasten über die Zeit der Umkehr in der orthodoxen Kirche. Perspektiven von Stefanie Jeller.